Und jetzt in HR Info und SWR Aktuell. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister einen schönen guten Morgen. Wir besuchen heute Morgen den Hessentag in Bad Vilbel und wir schauen, wie sich die Kirchen dort präsentieren. Denn meistens sind das innovative Ideen, mit denen sie versuchen, Menschen, die sonst eher nicht in die Kirche kommen, zu erreichen. Dann besuchen wir den Edersee. Dort gibt es einen neuen Bibelgarten, der heute eröffnet wird. Und wir schauen an den Himmel und denken nach über die Faszination der Wolken. Die spielen nicht zuletzt in der Religion eine wichtige Rolle. Seit Freitag läuft in Bad Vilbel der Hessentag, das große Fest der Hessen. 10 Tage lang hat man Gelegenheit, die Hessentagsstadt zu durchstreifen und viel von dem zu entdecken, was Hessen ist und Hessen ausmacht. Und mit dabei sind die Kirchen, die diese Gelegenheit nutzen, um auf kreative Weise auf ihre Angebote hinzuweisen.
Mitten im Geschehen ist die katholische St. Nikolauskirche. Die Hessentagsstraße führt an der Kirche vorbei. Für die Gemeindemitglieder war es deswegen gar keine Frage, ob sie beim Hessentag dabei sind, erklärt Dorothee Knoblauch aus dem Verwaltungsrat der Gemeinde.
Durch die zentrale Lage hier im Hessentag war es völlig klar von Anfang an, dass wir hier ein schönes Programm auf die Beine stellen und die Leute hier einladen und offen sind.
Die Gemeinde will neben der geschäftigen Hessentagsstraße einen Ruhepol bieten, sagt Jürgen Werner aus der Gemeinde.
Wir haben 3 Teile. Fangen wir mal mit der Kirche an. Ab mittags sind so kleine Vorträge unseres ehemaligen Priesters. Und jetzt kommen wir zum zweiten, das ist der sogenannte Vorplatz, also Grünfläche. Jetzt ist die Kolping-Familie hier. Und dann haben wir den Paradiesgarten, der gestern sehr, sehr gut angenommen worden ist.
Der Paradiesgarten ist eine Terrasse mit viel Schatten durch den großen Baum in der Mitte. Hier gibt es gemütliche Stühle, etwas zum Trinken, ein paar Snacks und überall Blumen. Ein Ort, um sich auszuruhen. Auch ein Ort, um etwas Ruhe zu haben, ist die Quellenkirche der evangelischen Auferstehungsgemeinde. Sie liegt etwas oberhalb der Hessentagsstraße und lockt von außen mit 6 Meter hohen Wasserfontänen, die jeder selbst steuern kann.
Am Anfang schuf Gott, sprach, sei mein Menschenkind.
Innen ist die Kirche zu einem Erlebnisraum umgebaut. Der Altar ist gewichen, stattdessen ist Platz gemacht worden für eine Band und eine Installation. Es geht hier um Wasser. Was die Besucherinnen und Besucher erwartet, weiß Pfarrer Klaus Neumeier.
Eine blaue Oase, die das Meer andeutet, mittendrin ein Brunnen und ja, dann ganz viel Auseinandersetzung mit Wasser. Wasser ist ja ein biblischer Begriff, der ganz unterschiedlich in der Bibel beschrieben wird. Von den Sünden und Schuld und was mich belastet, was ich alles ins äußerste Meer werfen kann und damit von mir wegwerfen kann, bis hin, dass ich mit Wasser getauft werde und mit dem Taufwasser mir Segen und Liebe Gottes zusprechen lassen kann. Und davon kommt alles etwas in der Installation vor.
Die Installation ist ein Kreis in der Mitte der Kirche. Scheinwerfer und Bildschirme, dazu Musik und vorgetragene Texte aus den Lautsprechern rund um das Thema Wasser. Erstellt hat das der Künstler Parvis Mirali.
Es geht in den Wolken los. Die Wolken verwandeln sich in einen Tropfen Wasser, der fällt herab. Und da haben wir das erste Mal die Wasserfontäne an. Aber aus diesem Tropfen wird irgendwann eine Pfütze, ein Bächlein, ein Flüsschen, ein reißender Fluss, ein Strom und am Ende das Meer. Und kongruent dazu zeigen wir Bilder von Menschen.
Ringsherum gibt es verschiedene Stationen. Die Besucher und Besucherinnen sind eingeladen, Teil der Ausstellung zu werden, können sich segnen lassen, an einer Murmelbahn kurz spielen oder sich einfach eine Abkühlung gönnen, um dann mit neuer Energie wieder in den Trubel des Hessentags einzutauchen.
Das Angebot der Kirchen beim Hessentag in Bad Vilbel hat sich Anne-Kathrin Hochstrat angeschaut für uns. So wie in Bad Vilbel beim Hessentag, so bemühen sich die Kirchen heute, ihre Angebote möglichst auch außerhalb der traditionellen kirchlichen Veranstaltungen an den Mann und an die Frau zu bringen. Eine gute Gelegenheit dazu bietet sich dort, wo Menschen ihre Freizeit verbringen und ausspannen, wo sie also Zeit und vielleicht auch etwas Neugier mitbringen. An diesem Wochenende kommt ein weiteres Angebot dazu. Am Edersee wird heute der Bibelgarten eröffnet. Silvia Ritter hat sich schlau gemacht, was man dort alles entdecken kann.
Im neu angelegten Heilkräuterbeet wird zwischen Salbei und Johanniskraut noch die Erde aufgelockert. Der neue Bibelgarten mit Blick auf Schloss Waldeck und den Edersee soll künftig Begegnungen ermöglichen, sagt Projektleiter Helmut Wöllenstein.
Und da gibt es nun 4 Stationen. Das erste ist die Begegnung in der Wüste. Das zweite ist die Begegnung am Brunnen und im Garten. Dann heilkräftige Begegnungen und Begegnung mit Gott und den Engeln.
Im kargen Bereich, der die Wüste darstellen soll, deuten zwischen Totholz und Steinen zwei Fußabdrücke auf die Berufung von Mose am brennenden Dornbusch hin und liefern gleichzeitig eine Verbindung in die Gegenwart.
Zieh die Schuhe aus, der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land, soll eben im Nationalpark Kellerwald-Edersee auch an anderen Stellen auf solche aktuellen und ökologischen Fragen aufmerksam machen. Es soll eben auch auf Themen hinweisen, die wir heute haben.
Der Bibelgarten ist rund um die Uhr zugänglich und barrierefrei gestaltet. Und so angelegt, dass hier in Zukunft auch Feierlichkeiten unter freiem Himmel stattfinden können.
Es wird übrigens hier eine Möglichkeit entstehen für Outdoor-Taufen. Man kann 5 Meter weiter in dem großen Herzen kann man heiraten. Wieder 5 Meter weiter, da oben wird eine Jesus-Silhouette aufgestellt. Im Garten Gethsemane kann man das Abendmahl feiern.
Bunt und üppig zeigt sich der Paradiesgarten. Eine große Schlange am Boden aus Beton lädt zum Balancieren ein.
Im Paradies soll es blühen und duften. Hier sind also Rosen und ein Feigenbaum und da hinten steht ein Mandelbaum und der Apfelbaum, der Baum der Erkenntnis.
Der Bibelgarten ergänzt das bisherige Angebot wie Urlaubsseelsorge oder das Begegnungscafé. Auch Seminare und Workshops sollen künftig im Bibelgarten stattfinden, sagt Ronja Wiese als Leiterin von Kirche unterwegs.
Menschen können sich zu Bibelgarten-Guides ausbilden lassen. Wir haben auch Tagesseminare, wo zum Beispiel die Schlange im Paradiesgarten noch mit Mosaik belegt wird.
Nach 4 Jahren Projekt- und Bauzeit kommt jetzt also Leben in den Bibelgarten am Edersee.
Der Bibelgarten am Edersee, ein neues Angebot, um in die Welt der Bibel und der christlichen Traditionen einzutauchen. Sie hören Himmel und Erde in HR Info und SWR aktuell. Und der Blick an den Himmel fasziniert uns ja immer wieder, vor allem wenn dort weiß leuchtende Schönwetterwolken stehen und uns in sommerliche Stimmung versetzen. Sie faszinieren uns und Wolken können einfach eindrucksvolle Bilder an den Himmel zeichnen. Zarte Schleier, Schäfchenwolken oder auch dunkle Regenwolken. Wolken wecken Fantasie und Sehnsucht nach Freiheit und Leichtigkeit. Für viele gibt es nichts Entspannenderes, als unter einem blau-weißen Himmel auf dem Rücken zu liegen und die Gedanken mit den Wolken ziehen zu lassen. Mein kleines Sonntagsthema heute hier, die wolkengöttliche Schönheit. Denn auch in der Religion spielen Wolken eine Rolle. Eine Wolkensäule führte das Volk Israel in die Freiheit und hartnäckig hält sich die Vorstellung, Gott wohne auf einer Wolke. Ist da was dran? Mein Kollege Lothar Bauer-Ochse hat dazu den Alttestamentler Professor Achim Behrens von der Lutherischen Theologischen Hochschule Oberursel befragt.
Herr Behrens, von grenzenloser Freiheit über den Wolken dichtete ja einst Reinhard May. In der Bibel verhilft eine Wolke ganz tatsächlich zur Freiheit. Da wird erzählt, dass das Volk Israel auf seinem Weg aus der Sklaverei in Ägypten ins gelobte Land tagsüber von einer Wolkensäule geführt wurde. Haben sich eigentlich die wissenschaftlichen Theologen je damit beschäftigt, was das für eine Wolke gewesen ist?
Also nicht soweit ich weiß. Also normalerweise sind die Kollegen von Terra X für sowas zuständig. Die forschen dann nach den möglichen wissenschaftlichen Hintergründen. Aber vielleicht verpasst man dann auch ein bisschen was, wenn man jetzt überlegt, ob das eine Cirrus- oder eine Cumuluswolke war. Es ist ein Zeichen dafür, dass Gott dabei ist und sichtbar dabei ist. Diese Wolke wird öfter im Alten Testament und im Neuen Testament auch, wenn Sie an die Verklärung Jesu denken, als ein Zeichen der Gegenwart Gottes geschildert. Also darin ist Gott verborgen, er ist sichtbar und er ist doch nicht sichtbar, der unsichtbare Gott. Ein Kollege von mir hat diese Woche ein schönes Bild gebraucht, der hat gesagt, vor diese Wolke hat Martin Luther ein Schild gestellt und darauf steht, betreten verboten. Das heißt, dahinter gucken und wie Gott wirklich ist und hinter der Wolke, das sollen wir nicht, sondern er zeigt sich auf diese Weise.
Vielleicht spielt das ja auch eine Rolle an einer anderen zentralen Stelle in der Geschichte Israels. Als Mose die 10 Gebote empfängt, da steigt er auf einen hohen Berg und er verschwindet in einer Wolke. Behrens, ist das Zufall oder steckt auch da eine Bedeutung dahinter?
Ja, ich denke, das ist eine doppelte Bedeutung. Das eine ist, dass man auch da sagt, den eigentlichen Vorgang der Offenbarung, also wie dieser Mose Gott begegnet, das wird verbildlicht, aber es wird doch nicht sichtbar. Und dann ist es wiederum so, dass an dieser Stelle sich Kollegen tatsächlich Gedanken gemacht haben, was könnte da passiert sein. Da es sich um einen Berg und seinen Gipfel handelt, lag die Assoziation nahe, dass die Wolke da vielleicht der Rauch eines Vulkans ist. Dass dahinter die Vorstellung steht, in der alten Welt, da sah man in den Bergen Sitze von Göttern, Wohnsitze und insbesondere an Vulkanen, wo es dann auch noch rauchte und donnerte, hat man vielleicht gedacht, da ist Gott in besonderer Weise erfahrbar.
Es hält sich ja oft die Vorstellung bis heute, dass Gott gleichsam auf einer Wolke wohnt. Am Himmelfahrtstag hieß es wieder, Christus wurde in einer Wolke aufgenommen. Aber dieses Gott auf einer Wolke, ist das nur naiver Kinderglaube, vielleicht sogar eine falsche Vorstellung?
Also ich glaube jedenfalls, dass es dann eine gefährliche Vorstellung ist, wenn wir Gott irgendwo ganz weit weg oder ganz da oben lokalisieren wollen. Und jetzt darf ich noch einmal den alten Luther zitieren, der in der Auseinandersetzung mit Ulrich Zwingli gesagt hat, Christus ist am Himmelfahrtstag nicht an einen Ort in den Himmel aufgefahren, sondern hat sich zur Rechten Gottes gesetzt, also ist Mitherrscher dieser Welt. Und die Rechte Gottes, sagt Luther, die ist allenthalben. Das finde ich eigentlich eine sehr schöne Vorstellung für das 16. Jahrhundert, dass der nicht sagt, der Himmel ist da, wo die Wolken sind, sondern der ist eigentlich überall da, wo Gott ist, und Gott kann überall sein, wo er will.
Der Professor für Altes Testament an der Lutherischen Theologischen Hochschule in Oberursel, Achim Behrens. Die Wolke in der Bibel zeigt sie Gottes Gegenwart an und verhüllt sie zugleich. Auch im Paradies gibt es Wolken, zumindest stellt man es sich so vor, als sitze man dort oben glücklich auf Wolke 7 und singe Halleluja. Wolke 7, das ist der höchste der sieben Himmel, die man sich im Mittelalter vorgestellt hat. Da war man ganz nah bei Gott, in der göttlichen Sphäre. Und auf Wolke 7 sitzen heute Menschen, die verliebt sind. Diese Höhenflüge menschlich-fleischlicher Liebe waren Priestern der katholischen Kirche ja spätestens seit dem 2. Jahrtausend generell verboten, bis dann der Reformator Martin Luther kam und diese Tradition aufbrach. Vorgestern, vor genau 500 Jahren, hat er die ehemalige Nonne Katharina geheiratet und damit vielen Klerikern und Ordensmenschen ein Vorbild geliefert. Die Wittenberger feiern die historische Hochzeit ausschweifend und bringen den Reformationsstandort damit auch auf Wolke 7. Hartmut Schade berichtet.
Es ist ein Dienstagabend, an dem Wittenbergs berühmtester Einwohner heiratet. Still und heimlich lassen sich Martin Luther und Katharina von Bora am 13. Juni 1525 trauen, sagt Thomas T. Müller, Direktor der Luther-Gedenkstätten Sachsen-Anhalt.
Die haben das ganz klein gehalten, haben keinen informiert. Selbst Luthers engster Mitstreiter Melanchthon beschwert sich später, dass er gar nichts davon wusste und der Luther jetzt diese Katharina geheiratet hätte. Und er kann sich das gar nicht erklären, wie er denn auf so eine Idee gekommen sei.
Nun, das hat die Luther-Forschung mittlerweile klären können. Katharina von Bora ist die einzige der 12 aus dem Kloster Nimschen geflohenen Nonnen, die Luther noch nicht versorgt hat. Alle anderen sind verheiratet oder zu ihren Familien zurückgekehrt. Katharinas Liebe zu dem Nürnberger Studenten Hieronymus Baumgartner bleibt unerfüllt, weil dessen Patrizierfamilie keine entlaufene Nonne akzeptiert. Luthers Vorschlag, die 24-Jährige solle stattdessen den 60 Jahre alten Professor Kaspar Glatz heiraten, weist Katharina empört zurück, erzählt Mirko Gutjahr, Leiter der Luthermuseen Eisleben.
Was ja auch für großes Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein spricht. Und dann sagte sie wohl angeblich, dann nehme ich doch lieber den Brautwerber selber, nämlich den Martin Luther.
Der hat zwar gerade verkündet, sein Sinn stände nicht nach der Ehe, aber auch sein Fleisch sei nicht aus Stein. Und er steckt gerade in einer Lebenskrise, sagt Sabine Kramer. Die Direktorin des Predigerseminars in Wittenberg hat über Katharina von Bora promoviert.
Luther dachte, dass er bald sterben würde und fand die Idee, auf seinem Sterbebett sich ein Mädchen antrauen zu lassen, so sagt er es, und damit dem Teufel und dem Papst ein Schnippchen zu schlagen, dann irgendwo so interessant, dass er zur Ehe geschritten ist.
Luther ist beileibe nicht der erste Kleriker, der heiratet, aber als Kopf der Reformation schlägt seine Eheschließung große Wellen.
Wenn Sie nach den Reaktionen fragen, die waren auch sehr unterschiedlich, zum Beispiel Justus Jonas war Mitarbeiter von Luther und Universitätsprofessor. Er war zu Tränen gerührt, als Luther Katharina ehelichte. Und sein engster Mitarbeiter Melanchthon hat am nächsten Tag einen Brief verfasst, wo er sich für Luther entschuldigt. Der Mann wäre von den Nonnen umgarnt worden und könnte nichts dafür.
Es gibt noch weit heftigere Reaktionen. Modern gesprochen ergießt sich ein regelrechter Shitstorm über das Brautpaar. Katharina sei die Schlange, die Luther verführt habe. Der sei ein Hurenbock, ein Lüstling, der die Reformation nur angezettelt habe, um seine Triebe ausleben zu können. Auch Anhänger Luthers fürchten, die Reformation könne an der Heirat scheitern. Doch es passiert genau das Gegenteil, sagt Sabine Kramer. Die Eheschließung gibt Luthers Theologie einen neuen Impuls.
Die Frau galt in seiner Zeit sehr abgewertet. Sie galt eigentlich nur als Gebärfunktion und als völlig vor Gott niedriger als Männer. Und Luther sieht sie gleichwertig und gleichwürdig und auch ihre biologischen Funktionen, Mutter zu sein, vor Gott ebenbürtig wie die Aufgaben, die Männer haben.
Aus der vor 500 Jahren klammheimlich geschlossenen Versorgungsehe wird eine Liebesbeziehung, geprägt von gegenseitigem Respekt und Wohlwollen. Und die Hochzeitsfeier, die holten Martin und Katharina nach, wenn auch mit viel weniger Gästen, als das Volksfest Luthers Hochzeit anlocken wird, hofft Thomas T. Müller von den Luther-Gedenkstätten Sachsen-Anhalt.
Die Menschen wollen feiern und die werden das tun, die bringen ihre Sachen mit. Es wird eine große, große Hochzeitstafel geben, die sich durch die Stadt zieht.
Wie an Luthers Tisch miteinander ins Gespräch zu kommen, ist eine durchaus passende Art und Weise, an die Hochzeit des berühmtesten Wittenbergers zu erinnern, auch wenn der ganz anders geheiratet hat.
Vorgestern, vor genau 500 Jahren, heiratete Martin Luther die Ex-Nonne Katharina und revolutionierte damit auch die Tradition der zölibatären ehelosen Pfarrer, Hartmut Schade berichtete. Sie kennen vermutlich alle den Song von der grenzenlosen Freiheit über den Wolken. Die kann man ja erleben, wenn man mal geflogen ist und die Wolken durchbricht, man aus dem Grau herausfliegt und plötzlich alles gleißend hell und endlos weit ist. Aber solange man mittendrin in den Wolken steckt, wenn der Kopf im Wolkennebel versinkt, dann ist das nicht so toll, dann fehlt die Übersicht und die Orientierung von Freiheit keine Spur. Und das kann man auch auf die persönliche Befindlichkeit beziehen. Die Psychologin Jennifer Subke hat ein Buch geschrieben, das heißt »Wolkig im Kopf«. Und auf dem Cover sieht man einen Kopf mittendrin in den Wolken. Lothar Bauer-Ochse hat mit Jennifer Subke gesprochen.
Frau Subke, wofür steht denn bei Ihnen dieses »Wolkig im Kopf«?
Also »Wolkig im Kopf« bedeutet für mich, wenn ich meinen Körper wenig spüre, wenn ich im Bereuen, in Gedanken, im Vergangenen oder in der Zukunft bin, also in Angst, in Überforderung und mich um mein Leben und die Sicherheit und den Halt ganz wenig spüre und sich das Leben dann irgendwie ein bisschen ungut, ein bisschen fern von mir und auch nicht wirklich lebendig und in Freiheit anfühlt.
Kein schönes Lebensgefühl. Wie komme ich denn da raus? Welche Rolle kann denn der Kopf spielen, um dann aus diesen Schleifen und Mustern wieder rauszukommen?
Also meiner Erfahrung nach spielt der Körper da eine ganz wichtige Rolle. Der Kopf und die Ratio sind ja in den vergangenen Jahren sehr, sehr groß geschätzt worden in unserer Gesellschaft. Und meine Erfahrung ist, dass der Körper hier der Schlüssel ist. Also wenn wir anfangen, den Körper wieder wahrzunehmen, zu spüren und das Nervensystem zu regulieren, dann können wir auch aus dem Kopf aussteigen. Das heißt, der Schlüssel ist für mich der Körper und das Nervensystem. Wenn die reguliert sind, dann kann der Kopf herunterfahren, entspannen und ist danach geschaltet.
Das macht mich nochmal neugierig, Frau Subke. Also der Schlüssel zu innerer Ruhe und Frieden liegt im Körper. Wie kann ich das verstehen oder was müsste ich tun?
Es ist so, wie wir die Welt sehen und erleben, hängt ja von alten Erfahrungen ab. Die ersten 1000 Tage auf dieser Erde im Leben, die entscheiden, wie wir durch das restliche Leben gehen. Das nennt sich kindliche Prägungen. Und da entsteht das implizite Gedächtnis, das Körpergedächtnis und da entsteht auch die Nervensystemregulation. Also bin ich generell ein Mensch, der reguliert ist, der mit einer Entspannung und Ruhe durchs Leben geht oder überfordere mich Dinge sehr schnell und ich bin in Beziehungen, in Beziehung zur Welt, in der ich spüre, oh, alles ist ein bisschen zu viel. Und dann passiert Folgendes, dass wir ganz schnell den Kopf verwenden, das ist reine Biologie, um Sicherheit herzustellen. Aber eigentlich geht es darum, über den Körper, über die Regulation, über den Angst- und den Fluchtimpuls, die angestaute Energie, die Angst, die Situationen in uns auslösen, basierend auf dem, was wir in der Kindheit gelernt haben, dass wir die über den Körper regulieren und nicht über den Kopf, nicht über das Erstarren. Und dann finden wir auch die Ruhe und dann finden wir auch in ein anderes, geerdeteres, regulierteres Leben.
Aber nehmen wir gerade mal dieses Beispiel Angst. Und wie kann ich das über den Körper regulieren? Muss ich dann ja Ruhe, Entspannungsübungen machen oder wie kann ich es tun?
Das könnte man meinen. Also wir denken dann, okay, wir machen eine Meditation oder wir legen uns hin und dann sollte das gehen. Was ich meistens erlebe, ist, dass es dann eher noch schlimmer wird, weil der Kopf dann eher präsenter ist und triggert. Deswegen lenken sich ja die meisten Menschen ab. Für mich war der Hauptunterschied, dass wir das Nervensystem und den Körper hochfahren. Also bei mir ist es ja die traumaorientierte, körperzentrierte Hypnose, in der wir am Anfang zum Beispiel ganz schnell auf der Stelle rennen oder Kampf- und Fluchtimpulse über den Körper machen. Also wir sprechen die Physiologie an. Wir knirschen mit den Zähnen, wir rennen auf der Stelle. Also diese Dinge, wir fahren das Nervensystem hoch, die Welle hoch und dann gehen wir in eine Entspannungsübung, wo das Nervensystem wieder runterfahren kann. Viele versuchen sich aus einer Art von Angst und Anspannung in die Entspannung zu pressen. Das funktioniert nicht. Die Welle darf erst nach oben gehen und dann ist das nach unten fahren ein ganz natürlicher Prozess, der sich von selbst einstellt.
Frau Subke, wir haben eben schon darüber gesprochen, dass Sie auch den Körper aktivieren. Aber in vielen Meditationsanleitungen und Achtsamkeitslehren wird eben auch angeregt, dass man Gedanken und Gefühle einfach wie Wolken vorbeiziehen lassen soll. Ich habe so gedacht, das ist oft leichter gesagt als getan. Wie gelingt mir das?
Ich glaube, dass diese Art von Gedanken vorbeiziehen und Wolken vorbeiziehen lassen, ich finde das eine ganz schöne Metapher. Und gleichzeitig geht es, glaube ich, grundsätzlich um die Fähigkeit, sich nicht vom Leben mitreißen zu lassen, sich nicht in den Gefühlen wiederzufinden, sondern so ein bisschen darüber zu stehen. Mhm. Für mich hat das ganz viel mit Selbstregulation zu tun. Also habe ich die Fähigkeit, wenn eine Situation, ein Trigger, ein Ereignis kommt, mich so zu regulieren, dass es mich nicht persönlich mitnimmt. Mhm. Und wenn ich das schaffe, dann kann ich die Dinge vorbeiziehen lassen und dann ja adäquat handeln, wie die Situation es fordert, aber nicht überemotional, sondern wirklich aus meiner Innenmitte, aus einem Halt heraus. Und das hat mit mir, mit Biologie zu tun für mich und mit dieser Art von, bin ich reguliert und bin ich bei mir oder falle ich nach außen und bin dann so mitgerissen in der Situation.
Das heißt, ich distanziere mich ja so ein Stück weit auch von meinen Gefühlen. Sind das denn falsche Gedanken, die da in meinem Kopf kreisen?
Ich glaube, das Spannende ist, es ist mehr, ich rücke näher an mich und meinen Körper hin und gleichzeitig ist diese Art von emotionale Ladung, die da ist, also dass ich die Gedanken als unglaublich wichtig nehme, dass ich meine Handlung als unglaublich überlebenswichtig nehme, das geht zurück und gleichzeitig spüre ich aber sehr, was passiert da. Und das ist für mich dann so eine Art von, da ich so nah bei mir bin, spüre ich, ich bin immer handlungsfähig. Also ich kann immer mich und meinen Körper und auch das Leben so gestalten, dass es sich zum Guten fügt. Und das ist eine körperliche Präsenz und die führt dazu, dass diese Kopf- und diese Kontrollinstanz, dass die zurückgehen und die Gedanken weniger wichtig werden.
Also durchaus auch das Gegenteil von dem, dass man die Gefühle einfach wegdrückt. Sie haben es schon gesagt, wenn so Gefühle immer wieder kommen, kann ich da auch Muster erkennen und ist das wichtig?
Gefühle sind ja, ich reagiere auf Ereignisse. Und wenn ich immer wieder auf ein Ereignis, auf einen Trigger, auf eine Situation reagiere mit Wut, mit Angst, dann ist da eine emotionale Ladung dahinter und dann darf ich mir das anschauen. Und ganz häufig ist das mit Bindungen und Beziehungen in Verbindung zu bringen. Das heißt zum Beispiel, ich reagiere immer wieder, wenn mir jemand eine ablehnende, kühle Schulter zeigt, reagiere ich mit Angst. Dann kann das sein, dass da eine Art von Bedürftigkeit aus der Kindheit kommt. Oh, meine Mama war nicht so da. Ja, ich bin also anscheinend nicht richtig. Oder wenn der Chef eine Kritik äußert, oh Gott, ist mit mir was nicht richtig, dann ist da auch eine Angst da, die kindlich geprägt sein kann von ich war als Kind wohl nicht immer so geliebt und nicht alle Facetten waren geliebt in mir, wie ich war. Und dementsprechend projiziere ich das heute auf Situationen, auf Ereignisse und an meinen Gefühlen kann ich erkennen, wo hänge ich noch in der Vergangenheit in Prägungen fest, die mir nicht gut tun, die ich auflösen darf, weil ich heute gar nicht mehr dieses Kind bin, sondern heute ein Mensch bin, der gut mit dem umgehen kann und das nicht mehr so auf mich beziehe.
Das Bild von den Wolken, die vorbeiziehen, das könnte man ja auch noch auf eine andere Weise verstehen. Im Grunde so, alles vergeht. Auch dunkle Wolken ziehen vorbei. Die Sonne wird dann irgendwann wieder durchbrechen. Empfinden Sie das auch als eine hilfreiche Vorstellung?
Ja, definitiv. Ich glaube, es geht so eine Art um Zuversicht. Das heißt, habe ich in mir das Gefühl, dass das Leben es gut mit mir meint? Habe ich das Gefühl, dass ich wirklich eine Selbstwirksamkeit habe, also dass aus mir heraus ich das Leben gestalten kann und dass sich das Leben immer gut fügt und das Leben für mich ist, auch wenn es erstmal nicht so scheint. Und dass ich das Leben nicht anders haben muss und auch meine Gefühle nicht anders haben muss, sondern dass ich alles halten kann und für alles, ja, alles einen Platz haben darf, indem, dass ich trotzdem handlungsfähig bleibe und Dinge zu meinem Gunsten verändern kann.
Jennifer Subke war mit mir im Gespräch. Sie ist Psychologin, Autorin, Podcasterin und Begründerin der traumaorientierten, körperzentrierten Hypnose. Ihr Buch zum Thema heißt »Wolkig im Kopf, innere Unruhe, Überforderung und Ängste loslassen«. Vielen Dank, Frau Subke, für das Gespräch. Die Wolke war nach dieser sommerlichen Woche mein kleines Sonntagsthema. Mein Name ist Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag und mögen stets heitere Wolken über all Ihren Wegen stehen.